Ja, liebe Geschwister, etwas harter Cut nach diesem Wellness-Einstieg mit der Holland-Reise und der Körpermeditation. Das ist der Predigttext, der nächsten Mittwoch am Buß- und Bettag dran ist bei uns. Der Apostel Paulus findet klare Worte. Er spricht von Gottes leidenschaftlichem Zorn, der sich gegen alle richtet, die dem Unrecht gehorchen, aus Eigennutz oder weil sie die Wahrheit nicht gelten lassen wollten. Und weil sie so mit ihrem Tun, so sagt er das, dem Bösen Gestalt geben. Im Kapitel zuvor hat er dafür zahlreiche Beispiele genannt. Paulus schreibt um das Jahr 55 nach Christus an Menschen in Rom. Und die denken bei diesen Worten wahrscheinlich ziemlich schnell unter anderem an ihre rücksichtslosen Kaiser Caligula und Nero. Nero ist der, der Rom angezündet hat. Ne? So wie wir heute ziemlich schnell an Männer denken wie Trump oder Putin. Solche, die das Recht beugen, sich über andere erheben, über Leichen gehen und die Welt anzünden. Und in so einem Kontext kann ich es dann gut hören und verstehen, wenn die Bibel vom Zorn Gottes spricht. Nicht als Drohung, sondern als Hinweis auf eine offenkundige Bedrohung. Gott ist ein Gott des Lebens. Und in jedem heiligen Zorn ist eine leidenschaftliche Liebe für das Leben, für die Stimmigkeit des Lebens. Im Zorn ist nämlich die nötige Energie, die man braucht, um Ego-Kräften Widerstand zu leisten. Und Paulus würde sagen, den Ego-Kräften der Sünde. Viele Menschen verstehen das Wort Sünde nicht so, wie es eigentlich gemeint ist. Oder sie machen schnell innerlich dicht bei dem Begriff. Sünde meint eigentlich nicht moralische Verfehlung. Sünde meint Absonderung von Gott und von unseren Mitmenschen, vom Leben. Innere Haltung oder Programme, die uns egozentrisch werden lassen und dann zerstörerisch. Und der Zorn Gottes entzündet sich an der Not, die eine Person der anderen zufügt oder an dem, was wir seiner Schöpfung antun, unrevidierbar. Und vielleicht ist die Frage nicht, warum Gott so viel Leid auf der Welt zulässt, sondern warum wir Menschen so viel Leid zulassen, so viel Leiden Gottes zulassen. Denn Gott leidet in unseren Mitmenschen und Mitgeschöpfen. Allerdings sind die Worte des Apostels nicht nur auf die großen Aggressoren dieser Welt gemeint, sondern wir alle sind angesprochen. Paulus sagt, du hast keine Entschuldigung, Mensch, wer auch immer du bist. Wenn du über andere urteilst, mit deinem Urteil verurteilst du dich selbst, denn du tust doch genau dasselbe, auch wenn du es verurteilst. Wir sind also nicht besser als die, über die wir urteilen. Und so ähnlich sagt es auch Jesus: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Ich denke, Paulus' Worte sind eine furiose Anklage gegen jede Form von Selbstüberhebung. Darum geht es hier im Kern. Weil sich selbst über andere erheben, der Keim ist von Trennung untereinander. Der Keim von Zwietracht und letztlich von Krieg. Und uns allen passiert das, dass wir uns über andere erheben, zumindest in Gedanken Oder wie geht's Ihnen, wie geht's euch damit? Wenn ich meinen Gedanken manchmal zuhöre, meine innere Bewerterin gibt oft ungefragt ihre Kommentare den ganzen Tag zu irgendetwas, vielleicht zur Kleidung, zum Aussehen, zur Figur einer anderen Person, zu Dingen, die der oder die andere sagt. Nicht, weil ich das will, aber es passiert einfach. Besonders passiert das, wenn ich genervt bin oder gestresst oder ärgerlich. Kleines Beispiel aus der Praxis. Kein dramatisches, ein alltägliches, um diesen Mechanismus mit Ihnen und euch etwas zu studieren. In der Bäckerei, in der ich öfter einkaufe, ist seit kurzem eine junge Frau als Verkäuferin, gut aussehend, perfekt gestylt. Die steht bestimmt morgens eine halbe Stunde nur für ihr Make-up vorm Spiegel. Offenbar Migrationshintergrund und ganz offensichtlich lustlos, was ihr neues Aufgabenfeld angeht. Jedenfalls hatte ich mehrmals hintereinander in etwa diese Begegnung. Ich komme in den Laden, sie steht hinter der Theke, begrüßt mich nicht, kommt nicht auf mich zu, fragt mich nicht, was ich möchte. Ich sage guten Tag, sie guckt hoch, aber erwidert meinen Gruß nicht. Ich bestelle und sage abschließend, das wär's. Sie gibt in einem für mich unerträglich langsamen Tempo die Bestellung in die Kasse ein. Sie versteht Dinge falsch, entschuldigt sich nicht, als ich sie darauf hinweise, fragt dann, ob ich noch etwas möchte. Ich verneine. Dann sammelt sie in einem für mich unerträglich langsamen Tempo die Sachen ein und dann fragt sie noch mal, sonst noch etwas? Ich verneine wieder und bin spätestens jetzt total genervt und verärgert. Ich möchte am liebsten sagen, hören Sie mir doch mal verdammt noch mal einmal ordentlich zu. Oder schönes Geschäft, nur die Kunden stören. Oder zumindest, Ihr Job macht Ihnen wohl gar keinen Spaß. Das merkt man. Vielleicht sollten Sie Ihre Ausbildung lieber bei Douglas in der Schminkabteilung machen. Wenn Sie meine Auszubildende wären, würde ich Ihnen mal was zum Thema Kundenorientierung erzählen. Verkauf ist nämlich ein Serviceberuf. Natürlich sage ich das alles nicht. Ich kann mich gerade noch zurückhalten. Aber die Gedanken in meinem Kopf sind ganz klar Bewertung, Verurteilen, Selbstüberhebung, Ärger. Ich bin schließlich die zahlende Kundin und sie ist eine offensichtlich noch sehr unerzogene und unmotivierte Auszubildende und ich habe gefälligst Anspruch darauf, ordentlich bedient zu werden. Stimmt ja auch zum Teil. Aber ich mache mich groß und sie klein. Ich bin gar nicht zuständig für Ihre Ausbildung oder Erziehung dieser jungen Frau zu einer guten Verkäuferin. Das ist nicht meine Baustelle. Ich weiß auch gar nicht, warum sie so ist. Vielleicht ist sie total schüchtern und hat Angst, was falsch zu machen. Oder sie ist schlecht eingewiesen worden in das, was hier von ihr erwartet wird und bringt das eben nicht von zu Hause mit. Und vielleicht steht hinter ihrer Unsicherheit und Unkonzentriertheit auch eine schlimme Geschichte, die ich gar nicht kenne. Ich habe mich dann mal gefragt, warum mich dieses Verhalten dieser jungen Frau eigentlich derart aufregt. Weil ich mich nicht gesehen fühle, in der Bäckerei nicht willkommen fühle. Weil ich mich immer ärgere, wenn man mir nicht richtig zuhört. Das kenne ich aus anderen Zusammenhängen. Und weil ich mich selbst immer bemühe, freundlich und willkommen heißen zu sein bei meiner Arbeit, auch wenn es mir nicht gut geht. Und weil man das in meinem Beruf auch von mir erwartet. Und ja, vielleicht ist sie mein Schatten. So nennt das C.G. Jung. die Anteile an mir, die ich verdränge und mir selber nicht zu leben erlaube, weil sie nicht zu dem Bild passen, von dem ich möchte, dass andere es von mir haben. Eine Pfarrerin ist selbstverständlich immer zugewandt und freundlich und aufmerksam auf ihr Gegenüber. Und so ein Schatten regt uns dann auf, wenn er uns im Verhalten anderer Menschen begegnet. Ich darf nicht so unengagiert sein wie sie, auch wenn ich keine Lust und keine Energie mehr habe. Und darum regt sie mich vielleicht so auf. Wie auch immer. Indem ich einen Schritt zurückgetreten bin und mich gefragt habe, was da eigentlich, warum mich das so aufregt, habe ich diesen Sog meines inneren Bewertungsprogramms, meines ärgerlichen Bedürfnisses, die andere klein zu machen und zu demütigen, habe ich das sozusagen unterbrochen. Ich habe stattdessen nach Ursachen in mir geforscht. Ich bin nach innen gegangen, statt im Außen zu bleiben. Und ich will mich damit jetzt nicht als rühmliches Beispiel hinstellen. Mir geht es nur darum, diese alternative Möglichkeit einmal zu beleuchten. Im Falle dieser Begegnung in der Bäckerei war das innerliche Zurücktreten auch relativ leicht. Es gibt eine Menge Situationen, da bin ich, in denen mir das sicherlich deutlich schwerer gefallen wäre. Und vielleicht kennen Sie solche Situationen ja auch, wo man sich über jemanden ärgert und dann ganz schnell bei verurteilenden, selbstüberhebenden Gedanken ist oder, das wäre dann schon Stufe 2 auf der nach oben offenen Eskalationsskala, bereits bei abwertenden, negativen, demütigenden Worten. Und das wäre nicht ungewöhnlich. Denn wir alle sind sozusagen von Bewertung infiziert, von Selbstüberhebung. Wir haben es mit der Muttermilch aufgesogen. Weil bestimmte Bewertungsmuster in unserer Kultur zutiefst verankert sind. Es gibt Menschen, die sind besser angesehen als andere, weil sie zum Beispiel einem angesehenen Beruf nachgehen und darin erfolgreich sind, weil sie durch ihren Lebensstil und ihre Partnerschaften den Regeln der Mehrheit entsprechen, weil sie weiße Haut haben, weil sie schön sind, schlank, am besten akademisch gebildet, eher jung und nicht irgendwie behindert. Das ist alles in unserer Kultur tief verankert. An der Spitze der Gesellschaft sind weiße, gut situierte, erfolgreiche Männer, wenn sie noch nicht allzu alt geworden sind, und alles andere kommt danach. Wird tendenziell abgewertet, manche mehr, manche weniger. Eine junge, schüchterne Auszubildende mit Migrationshintergrund eher mehr. Und wir sind da so schnell, gerade wenn wir uns ärgern. Der Weg vom Ärger zu Abwertung und Demütigung einer anderen Person ist nicht weit. Und oft trifft es auch Menschen, die wir eigentlich mögen, die wir eigentlich lieben, unseren Partner, unsere Partnerin, unsere Familienmitglieder. Und Paulus will uns, wie Jesus zurufen, unterbrich das. Das ist der Keim von Krieg unter euch. Hör auf, diese Spiele mitzuspielen, auch in deinen Gedanken. Aus Gedanken werden Haltungen und aus Haltungen werden Worte und Taten. Und die können sehr zerstörerisch sein. Der Geigenbauer und geistliche Autor Martin Schleske, dessen Texte ich sehr mag, schreibt einen Satz, den er innerlich für sich im Gebet gehört hat. Eure Welt ist nur möglich, weil eure Augen mich nicht sehen. Also unsere Welt ist so, wie sie ist, weil wir blind sind für Gott da drin. In den anderen, in der Natur. Und nur deshalb sind wir so rücksichtslos, deshalb beuten wir sie aus. Unser Herz soll lernen, Gott zu sehen. Der Kirchenvater Augustinus sagt, es geht das ganze Leben lang eigentlich nur um eine Sache: das Auge unseres Herzens zu heilen, mit dem Gott gesehen wird. Und Martin Schleske sagt, in dem Maße, in dem wir ihn sehen, Gott sehen, werden wir verwandelt in das, was er ist. Und das ist heilsame Umkehr. Umkehr, ach, das Wort ist nicht mehr da. Das ist ein Wortspiel von Uli Wagner gewesen. Es ist eine Form von Self-Care, von Selbst, wie sagt man, Selbstfürsorge, ne? Um innerlich freier zu werden, reifer, heiler zu werden. Die Jesusbewegung war in ihren Anfängen zuerst eine Umkehrbewegung. Das spielte eine ganz große Rolle. Und hier geht es nicht um Bußübungen und auch nicht zuerst um Wiedergutmachung. Das kommt vielleicht dann dazu. Das biblische griechische Wort für Umkehr meint unser Denken ändern. Wenn unser Herz lernt zu sehen, dann sehen wir vieles anders. Dann sehen wir auch unsere eigene Lieblosigkeit an manchen Stellen und kriegen es mit, wenn wir auf andere herabblicken. Wenn wir dagegen zulassen, dass die göttliche Liebe in uns wirken darf und uns innerlich verwandeln darf, dann befreit uns das aus diesen Verstrickungen. Auch aus kollektiven Verstrickungen und Blindheiten, die kulturell bedingt sind. Und wenn wir diesen Schritt nicht machen, verhärten wir. Werden wir immer selbstgerechter und immer mehr taub und blind gegenüber den anderen Menschen und ihren Bedürfnissen. Ein anderer Kirchenvater, der Wüstenvater und Antonius im 2. Jahrhundert, sagte: Wahrhaft gesegnet sind nicht jene, die Wunder wirken oder Engel sehen. Wahrhaft gesegnet sind jene, die ihre eigenen Fehler sehen können. Soweit für heute. Und der Friede Gottes, der immer größer ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.